Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen bei Neuformation, das christliche Werk für das Leben, Lernen und Leiten. Möge Ihnen die folgende Botschaft viel Erkenntnis, Einsicht und Weisheit vermitteln.
Herzlich willkommen hier im Gottesdienstraum. Schön, dass ihr da seid alle. Schön, euch zu sehen in der Gemeinschaft des Heiligen Geistes. Herzlich willkommen auch im Internet. Wir freuen uns, dass wir miteinander diesen Gottesdienst feiern dürfen. Bevor wir starten, ein Wort aus der Heiligen Schrift. Und zwar aus 1. Timotheus Kapitel 6, ab Vers 11. Und da ist die Überschrift: Glauben heißt kämpfen. Wir haben vorhin vom Adnan gehört, der Glaube ist der zentrale Mittelpunkt unseres Lebens. Ohne Glauben ist es unmöglich, Gott wohlzugefallen. Und hier schreibt uns der Apostel: Glauben heißt kämpfen. Der Glaube fällt uns nicht in den Schoß. Der entwickelt sich nicht von selber, sondern wir müssen dafür kämpfen. Du aber, und es gilt für dich, und es gilt für mich, du aber gehörst Gott. Du gehörst Gott. Du aber, du gehörst Gott. Du aber, du gehörst Gott und stehst in seinem Dienst. Verstehen wir, Geschwister, wir sind alle Priester. Wir sind alle Priester, wir sind Könige und Priester. Wir sind eine königliche Priesterschaft. Wir gehören Gott, wir sind erkauft von Gott. Wir dienen ihm und dafür kommen wir zusammen. Und da möchte ich nachher gleich noch was dazu sagen. Halte dich daher von all diesen Dingen fern, die ihr vorher beschreibt. Dein Ziel soll etwas anderes sein. Ein Leben, das erfüllt ist von Gerechtigkeit, Ehrfurcht vor Gott, Glauben, Liebe, Standhaftigkeit und Freundlichkeit. Amen. Wir gehören Gott. Wir sind königliche Priester, auserwählt, berufen und geliebt in ihm, unserem Herrn Jesus Christus, von Gott, dem Vater, himmlischer Vater. Möge das in unsere Herzen hineinkommen, hineinfallen. Gib uns Weisheit und offene Herzen, dass dein Wort für uns Geist und Leben ist. Vater, wir wollen dir Freude machen. Wir wollen nach deinem Wort leben und in deiner Liebe bleiben, Vater. Amen. Amen. Ja, die Botschaft heute habe ich mit Adnan intensivst abgestimmt. Es geht um die Charakterschule Gottes. Wenn wir ihm gehören, wenn wir uns das vorstellen, dass wir auf ewig am Tisch des Vaters sitzen werden, dann möchte natürlich Gott, dass wir so sind, wie er uns eigentlich gewollt hat, wie er uns eigentlich geschaffen hat, unverdorben, aus seinem Geist von neuem, aus seinem Wort von neuem geboren, mit seinem Geist versiegelt und dass wir so werden wie unser Herr Jesus. Die erste Frage ist: Gottesdienst wofür? Weil wir müssen das grundsätzlich einmal klären. Mir ist es gestern, ich bin gestern auf den Berg gegangen, am Freitag war das Wetter zu schlecht und da war ich natürlich im Geist verbunden mit meinem Herrn, unserem Herrn im Himmel. Und der Herr hat mich gefragt unterm Laufen: Wofür feierst du Gottesdienst? Wofür feiert ihr Gottesdienst? Das ist die erste Frage. Die nächste Frage ist, oder das nächste Thema ist, das ewige Wort Gottes und der ewige Widerstand der alten Natur des Menschen gegen das Wort Gottes. Hier sind förmlich zwei Gegensätze. Die alte Natur des Menschen wehrt sich, widersteht dem Wort Gottes. Der ewige Widerstand der alten Natur. Aber wir haben Gott sei Dank eine neue Natur, die Liebe zur Wahrheit hat. Was will unsere alte Natur? Was will Gott? So haben wir die Themen gegliedert und zum Schluss dann: Was ist das eigentliche Problem? Und wie können wir dieses Problem überwinden? Wie können wir herauskommen aus diesen Gummibändern unserer alten Natur, die uns immer wieder zurückziehen? Gottesdienst wofür? Ganz grundsätzlich: Gottesdienst ist für Gott und nicht für die Menschen. Wir haben gerade gelesen, wo der Paulus schreibt an Timotheus: Du gehörst Gott. Und wir wissen aus der Heiligen Schrift, dass Gott uns sieht als königliche Priester. Wir dienen Gott als Priester. Wir sind für Gott da. Unser ganzes Leben gehört Gott, nicht den Menschen. Deshalb können wir uns nicht daran orientieren, was die Menschen wollen. Ich habe es euch heute geschrieben im inspirierten Wort. Wenn wir unseren Lohn von Gott erwarten, im Glauben an die Heilige Schrift, dann werden wir die Wahrheit reden. Wenn wir unseren Lohn von Menschen bekommen, da ist kein Glaube nötig, dann werden wir reden, was die Menschen hören wollen. Und da ist der Unterschied, Geschwister. Da ist der Unterschied. Wir können und dürfen uns nicht daran orientieren, was die Menschen wollen. Wenn wir einen Gottesdienst ausrichten würden für die Menschen, dann müssten wir ganz anders vorgehen. Dann müssten wir das reden, was die Menschen hören wollen. Warum nicht? Weil wir unseren Lohn von Gott bekommen. Deshalb orientieren wir uns an Gott. Du bist mit involviert. Wir reden nicht nur von uns beiden. Wir reden von uns als Gemeinde. Wir sind doch königliche Priester, alle miteinander. Und wir alle miteinander orientieren uns an Gott. Unseren Gottesdienst, den wir miteinander gemeinsam gestalten, orientiert sich an Gott und nicht an den Menschen. Weil wir nicht den Menschen gefallen wollen, sondern Gott. Würden wir den Lohn von Menschen bekommen, müssten wir uns an dem orientieren, was die Menschen wollen. Das ist eigentlich klar. So funktioniert Marketing. Was möchte die Zielgruppe? Wie können wir das bereitstellen? So funktioniert Marketing. Aber so funktioniert es nicht im Leib Christi. So funktioniert es nicht im Reich der Himmel. Sondern Gott sagt, alles orientiert sich an mir. Von mir geht alles aus, alles Leben, alles. Von mir und durch mich und zu mir hin ist alles geschaffen, Geschwister. Und das muss unser Ziel sein, dass wir Jesus nacheifern, der unser großes Vorbild ist. Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Das ist mein Gebet und auch deines, dass du sein geliebter Sohn bist, an dem der Vater wohlgefallen hat. Was sagt das Wort Gottes zu dem Thema? Galater 1,10, denn rede ich es Menschen zuliebe oder Gott? Oder suche ich Menschen zu gefallen? Wenn ich noch Menschen gefiele, so wäre ich Christi Knecht nicht. Lass das mal wirken. Wir sind nicht angetreten, Menschen zu gefallen. Und im 1. Thessalonicher Kapitel 2, Vers 4 schreibt er, sondern wie wir von Gott tauglich befunden worden sind, mit dem Evangelium betraut zu werden. So reden wir nicht, um Menschen zu gefallen, sondern Gott, der unsere Herzen prüft. Jetzt sagst du, ihr sagt es immer, wir sind vorherbestimmt, berufen, auserwählt, vor Grundlegung der Welt in das Buch des Lebens eingeschrieben. Aber hier steht doch, Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Das ist doch ein Widerspruch. Nein, aus menschlicher Sicht ja. Aus göttlicher Sicht nein, Gott will von sich her, dass alle Menschen gerettet werden. Aber Gott ist allwissend. Er kennt die Zukunft vom Anfang her. Er schaut in die Herzen der Menschen und er weiß ganz genau, welches Herz für ihn ist und welches Herz nicht. Stell dir mal vor, wir haben bei uns 9 Kinder, bei uns in meiner Familie. Wir waren 9 Geschwister. Und jedes Geschwister ist anders. Und Gott sei Dank ist bei uns jedes Geschwister, sag mal, einigermaßen okay. Aber als Vater wünschst du dir natürlich immer, dass alle deine Kinder in Ordnung sind, dass sie den richtigen Weg gehen. Aber du wirst es nicht verhindern können, dass einer ausbüchst und ein Hallodri wird. Vielleicht sogar grobe Straftat begeht, vielleicht sogar ins Gefängnis. Du möchtest es nicht. Aber du kannst es letztlich nicht verhindern, wenn er volljährig ist. Und so ist es bei Gott. Nur Gott hat einen großen Vorteil. Er kennt das Ende schon vom Anfang her. Und drum sind gewisse Namen im Buch des Lebens. Vielleicht haben wir das aufklären können jetzt damit. Das ist mir auch so gestern auf dem Berg so in den Sinn gekommen, wo der Herr sagt, klär das einmal auf, betone das einfach einmal, dass hier die Verwirrung weg ist. Okay? Ich hoffe, dass es mir gelungen ist. Nicht um Menschen zu gefallen, sondern Gott, der unsere Herzen prüft.
Was sagt das Wort Gottes dazu weiterhin? Kolosser 3, 23. Und alles, was ihr tut, das tut von Herzen als für den Herrn und nicht für Menschen. Du sagst, wie kannst du sagen, wir machen den Gottesdienst nicht für euch? Eigentlich muss ich sagen, wir miteinander machen den Gottesdienst nicht für irgendwelche Menschen, sondern für Gott. Wir kommen zusammen, um Gott zu ehren, ihm Dank zu sagen, ihn zu feiern, ihn zu loben, zu preisen, ihn anzubeten. Das ist unser Gottesdienst. Beispiele. Jetzt mache ich dem Adnan seinen Text. Adnan, du bist dran. Jetzt merke ich es gerade. Ja. Ich wollte nur die Einleitung machen. Ich schalte mich weg.
So. Ja, die Charakterschule Gottes. Da ist mir eingefallen, eigentlich am besten, wenn wir dran denken, eben wir werden auf den Thron oder auf den Thronen neben unserem Herrn Jesus Christus sitzen. Und die beste Charakterschule ist, wenn wir immer dran denken, seinen Charakter zu haben. Und wenn wir dran denken, es heißt, ihr seid mit ihm gekreuzigt, gestorben, begraben, mit ihm auferstanden, jetzt lebt er nicht mehr, lebt ihr nicht mehr, sondern Jesus in euch. Jetzt lebe ich nicht mehr, sondern Jesus in mir. So, und wenn wir als so roten Faden im Kopf behalten, auch während dieser Botschaft, dann tun wir uns auch viel, viel leichter. Und hier haben wir auch versucht, mit ein paar praktischen Beispielen aus der Schrift uns zu verdeutlichen, was bedeutet das, wie kann ich eigentlich den Charakter Jesu haben in meinem Leben. Reinhold hat es vorgelesen, Kolosser 3, 23. Wenn wir natürlich den Gottesdienst jetzt als die Versammlung betrachten, wenn wir zusammenkommen. Wir haben vorhin aus dem Matthäus auch gelesen, du bist für Gott erkauft und du dienst Gott. Also, du tust Gottesdienst. Und zwar dein ganzes Leben. Und wir meinen jetzt hier, wir konzentrieren uns jetzt auf diese Versammlung, wenn die Gemeinde zusammenkommt, haben wir natürlich verschiedene Elemente. Und jetzt gehen wir die Beispiele an. Wir fangen mit dem Singen an. Begrüßung ist schon mal los, aber nehmen wir auch das Singen. Wem gefallen die Texte und die Haltung? Wir können natürlich Texte reinbringen, die Menschen gefallen, die einfach süß klingen. Für die Menschen, die nicht unbedingt ihren Willen komplett unter dem Willen Gottes stellen und sich komplett von ihm leiten lassen, sondern was der Mensch selber gerne wünscht. Wir wissen, der Herr Jesus Christus hat auch gefragt, ja, ist es möglich, dass der Kelch an mir vorübergeht? Sein Vater und unser Vater im Himmel sagt, nein, das ist so, von vornherein vorher gesehen, du bist das Lamm, das geopfert wird. Dann sagt er, okay, nicht mein Wille, sondern dein Wille soll geschehen. Und so ist es auch, wir haben den eigenen Willen, wir werden das beim letzten Punkt sehen, wo ist das Problem, was ist das Problem und welche Haltung. Wir werden uns immer wieder ertappen und deshalb ab und zu sagt der Reinhold oder Bernhard oder Sergio oder ich, ja, wir beten, Vater, dass alle Gedanken verschwinden, wir wollen, wenn wir dich loben, wir wollen auf dich schauen. Und unsere Gedanken rechts und links und so weiter. Gott weiß, wenn wir singen und mit unseren Gedanken woanders sind, beim Auto oder auf der Straße oder in der Arbeit. Beim Predigen werden Grundwahrheiten verschwiegen, weil sie manchen nicht gefallen. Müssen wir uns fragen. Wir haben viele von uns bringen auch eine Botschaft in der einen oder anderen Art. Wenn wir irgendwas auf dem Herzen haben, wenn wir die Schrift lesen und sagen, ja, das wird vielleicht den oder den stören oder das gefällt einem nicht, das korrigiert zu scharf, sagen wir, na, das ist es zu hart. Nein. Wenn wir, wie Reinhold gesagt hat, hier geht es darum, Gottesdienst der Kinder Gottes, wenn sie zusammenkommen. Und wir haben beschlossen und entschieden, dass wir nicht mehr leben, sondern er in uns. Und da gibt es nicht mehr, dass wir selber noch bestimmen, was uns passt, was uns nie passt aus dem Wort Gottes. Wir müssen einfach jeglichen Widerstand gegen Gottes Wort und jede Auflehnung gegen Gottes Wort aufgeben und daran arbeiten, fand ich den Titel für diesen Absatz, Glauben heißt kämpfen. Wir werden immer wieder eine neue Entscheidung treffen müssen, dem Fleisch zu sagen, nein, das mache ich nicht. Und das Wort Gottes ist so, das ist Geist und Leben, warum soll man sich ärgern? Nein, man wird sich nicht ärgern, man fühlt sich auch nicht unbedingt beschnitten, es sei denn, man ist auf dem falschen Weg. Dann ist es gut, dass wir korrigiert werden. Beim Beten, wird Gott angesprochen oder die Zuhörer im Raum? Wenn wir im Stillen beten, da hört keiner was. Wenn wir laut beten, der eine oder andere sagt, ja, deshalb bete ich nur im Stillen, das ist auch völlig in Ordnung. Das sollen wir auch pflegen und tun. Aber wenn wir gemeinsam sind und laut beten, dann wollen die anderen Geschwister auch hören, was ist eigentlich mein Anliegen, was ich vor Gott trage. Jetzt ist die Frage, wenn ich oder jeder von uns betet, laut betet, sprechen wir wirklich Gott an oder denken wir, was der eine oder andere hört? Oder ich bete so, dass mein Nachbar sich angesprochen fühlt, oder dass der andere meint, ja, der betet so toll. Und auch beim Miteinander reden. Ob wir jetzt direkt nach dem Gottesdienst oder auch tagsüber unter der Woche, egal. Wir sind erkauft, wir dienen Gott. Ja, was heißt das? Ja, wir sind immer orientiert an Gott. Wenn wir miteinander umgehen, als irdisch gesinnte Menschen oder als himmlisch gesinnte Menschen, da müssen wir dran denken. Miteinander und auch mit der Welt. Wir sind in der Welt, aber nicht von dieser Welt. Das heißt, wir sind mit Menschen von dieser Welt auch tagsüber zusammen. Sehen Sie uns als Kinder Gottes, erkennen Sie das, ob Sie Gott annehmen oder nicht, das ist ein anderes Thema. Aber sehen Sie uns als authentische, treue Kinder Gottes, treu zu dem, was Sie sagen, oder Sie sehen keinen Unterschied zwischen uns und der Welt. Da bleibt alles nur Lippenbekenntnis. Und das müssen wir in erster Linie natürlich untereinander. An der Liebe zueinander wird die Welt erkennen, dass ihr Kinder Gottes seid. Aber auch die Liebe zu den Menschen außerhalb der Gemeinde. Wir haben schon mal die Botschaft gehabt über die Liebe. Wir sind von Gott, unserem Vater, aufgefordert, jeden zu lieben. Jeden zu lieben. Insbesondere natürlich, wie wir auch in Philemon gelesen haben in dem Brief, die Kinder Gottes. So, Reinhold, ich gebe an dich weiter.
Jetzt kommen wir zum nächsten Punkt. Vielen Dank, Adnan, für diese ganz praktischen Hinweise, dass wir uns vorstellen können, wie können wir das leben im Alltag. Jetzt kommen wir zum nächsten Punkt, das ewige Wort Gottes und der ewige Widerstand der alten Natur des Menschen gegen das Wort Gottes. Der Herr Jesus sagte zu diesem Thema was ganz Grundsätzliches. Johannes 3,3, Jesus antwortete und sprach zu ihm, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Wir sehen hier, was der Herr Jesus uns sagt, der Sohn Gottes. Er sagt, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, dann kann er das Reich Gottes nicht sehen. Das heißt also, irgendwie religiös zu sein, irgendwie fromm aus menschlicher Sicht sein zu wollen, hilft uns nichts. Der Herr Jesus sagt, wenn du nicht von Neuem geboren wirst, dann wirst du das Reich Gottes nicht sehen. Klickst du rein, Flori? Ach, der ist nicht da. Bitte in die Präsentation mit der Maus klicken, in den großen Bildschirm hineinklicken. Einfach da hineinklicken, gell? Mit Mauszeiger rein und dann draufklicken. Es geht leider nicht. Sergio, mit dem Mauszeiger in den großen Bildschirm hineinfahren und draufklicken einmal, okay? Jetzt. So, die Notwendigkeit der Wiedergeburt ergibt sich aus der Unfähigkeit des natürlichen Menschen, das Reich Gottes zu sehen oder hineinzukommen. Der natürliche Mensch, wir wissen es, vernimmt nichts vom Geist Gottes. Der natürliche Mensch, die alte Natur, die aus Adam geboren ist, kann nichts vernehmen vom Geist Gottes.
Es ist ihm eine Torheit. Darum sagt der Herr Jesus, wenn du nicht von Neuem geboren wirst, dann verstehst du all die Dinge nicht. Du wirst es auch nicht akzeptieren wollen. Wie begabt, moralisch oder gebildet der natürliche Mensch auch sein mag, er ist doch völlig blind für die geistliche Wahrheit und unfähig, in das Reich Gottes hineinzukommen, denn er kann Gott weder gehorchen noch ihn verstehen, noch ihm gefallen. Wir müssen das verstehen, Geschwister. Wenn der Herr Jesus sagt, wenn du nicht von Neuem geboren bist, wenn du nicht aus Gott von Neuem geboren bist, wenn du in deinem alten Wesen verhaftet bist, dann kannst du von Gott nichts vernehmen und du wirst es auch nicht annehmen wollen, weil es dir eine Torheit ist, ein Blödsinn ist. Also die Voraussetzung ist, dass wir aus Gott heraus neu geboren sind, dass wir neue Wesen empfangen haben. 1. Korinther 2,14, ein natürlicher Mensch nimmt nicht an, was des Geistes Gottes ist, denn es ist ihm eine Torheit. Und er kann es nicht erkennen, weil es geistlich beurteilt wird. Unsere alte Natur, die nicht von Neuem geschaffen ist, kann mit all dem nichts anfangen. Es ist wie wenn eine Wand davor wäre. Du kannst nicht dahinter blicken. Ihr kennt ja diese Spiegel, die man oft im Kriminalfilm sieht, die von außen durchsichtig und von innen nicht durchsichtig. So ist es. Wenn so ein natürlicher Mensch in dem Raum drin ist, der sieht nichts von dem, was dahinter ist, weil er es einfach nicht erkennen kann. Was will unsere alte Natur? Der nächste Punkt. Was will unser altes Wesen? Unsere alte Natur, die im Wort Gottes meist pauschal das Fleisch genannt wird, will selbstzentriert leben. Stolz, Hochmut und Eigensinn dominieren die Gedanken, Worte und Werke. Ich, ich, ich. Wenn jeder an sich denkt, ist an alle gedacht. Wenn ein Mensch eine Scheinbekehrung erlebt, nicht wirklich aus Gottes Wort und Geist von Neuem geboren ist, wird das schnell offenbar. Wir beschäftigen uns gerade, Adnan hat wieder ein Thema aufgetischt. Ja, was ist der Unterschied zwischen dem Odem Gottes und dem Geist Gottes? Wir erkennen in der Schöpfungsgeschichte, da heißt es, und Gott blies den Odem in dieses aus Erde geschaffene Wesen, und aus dem Menschen wurde eine lebendige Seele, der Odem Gottes, der Hauch Gottes, der Ruach Gottes, hineingehaucht und dann wird der Mensch lebendig. Und dann hatte der Mensch Gemeinschaft mit Gott, physisch, von Angesicht zu Angesicht. Und dann kam die Sünde hinein und Gott musste den Menschen trennen, sonst wäre der Mensch gestorben, weil ein sündiger Mensch vor Gott nicht bestehen kann. Er stirbt augenblicklich vor dem gerechten Gott. Der Mensch war von Gott getrennt. Und die Seele im Menschen, die ja sein Leben darstellt, ist beschmutzt worden durch die Sünde, durch den Geist der Finsternis. Und jetzt tut Gott eines. Er stirbt in seinem Sohn für diese Sünde, weil Gott Gerechtigkeit fordern muss. Und Jesus Christus tut am Kreuz der Gerechtigkeit Gottes Genüge. Er stirbt stellvertretend für die Menschen, die dieses Erlösungswerk annehmen. Und jetzt sagt der Herr Jesus zu den Jüngern, das ist erstaunlich, ihr seid schon rein um des Wortes willen. Das Wort Gottes reinigt jetzt unsere beschmutzte Seele. Das Wort Gottes reinigt unsere beschmutzte Seele. Und sie wird aus Gottes Perspektive vollkommen rund erneuert, vollkommen neu. Und jetzt versiegelt uns Gott mit seinem Heiligen Geist. Und das ist die Wahrheit aus dem Wort Gottes. Alles andere haben sich Menschen und Theologen ausgedacht, aber das ist die Wahrheit aus dem Wort Gottes. Ihr seid schon rein um des Wortes willen. Petrus sagt, wir sind wiedergeboren aus lebendigem Samen, aus dem ewigen Wort Gottes. Wir sind wiedergeboren, nämlich gereinigt in unserer Seele durch das Wort. Und dann kann uns Gott mit dem Geist versiegeln. Und das ist der ganze Ratschluss Gottes. Geschwister, das hört sich um so viel anders an, wie das, was wir 30 Jahre lang gehört haben. Aber es ist die Wahrheit. Prüf es bitte selber nach.
Wenn ein Mensch eine Scheinbekehrung erlebt, weil er sich nicht wirklich dem wahren Wort Gottes aussetzt, weil er nicht gereinigt wird in seiner Seele, erlebt er eine Scheinbekehrung. Gott kann ihn nicht versiegeln mit dem Heiligen Geist, weil seine Seele beschmutzt ist mit der Sünde. Verstehen wir? Nur wer das Wort Gottes zulässt, es ist lebendig und schärfer als ein zweischneidiges Schwert. Und wenn das Wort Gottes die Sünde nicht trennen kann in unserer Seele, dann sind wir nicht von Neuem geboren, dann sind wir nicht gereinigt, dann kann Gott seinen Geist nicht in uns geben. Das ist die ganze Konsequenz. Wenn ein Mensch eine Scheinbekehrung erlebt, weil er nicht die Wahrheit des Wortes Gottes an sich heranlässt, weil das Wort Gottes nicht schneiden lässt, beschnitten im Geist, gell? Dann wird es schnell offenbar, es wird schnell offenbar, wir sehen es sofort. Warum? Weil die Irrlehrer predigen einen gefälschten Glauben. Welchen Glauben? Du glaubst plötzlich an deinen Glauben. Dann wird der Glaube plötzlich ein Gesetz, wie das Gesetz der Fliehkraft. Das Gesetz der Fliehkraft sagt, wenn du eine Kurve mit 120 fährst, die nur 80 verträgt, fliegst du hinaus. Und dieses Gesetz der Fliehkraft ist immanent. Und jetzt gehen die her und sagen, das Gesetz des Glaubens genauso. Und das sagen aber die Scientologen auch. Wenn du nur etwas visionär dir vorstellen kannst und fest daran glaubst, wird es Realität. Aber das hat mit dem Wort Gottes überhaupt nichts zu tun. Der Adnan predigt es uns immer wieder. Glauben kannst du nur, wenn der Sergio mir was sagt. Dann kann ich ihm glauben oder nicht. Ich kann doch nicht im Glauben hervorbringen, was der Sergio sagen soll, oder? Aber das ist, was das Gesetz des Glaubens, die predigen einen falschen Glauben und plötzlich glauben wir nicht mehr an Gott, sondern an unseren Glauben. Denk mal drüber nach. Denk mal drüber nach. Das Gesetz des Glaubens. Es gibt ein Gesetz des Glaubens, von Gott so formuliert, aber der meint es ganz anders, als die Irrlehrer das verkündigen. Wenn du mir nichts gesagt hast, kann ich es nicht glauben. Die Irrlehrer predigen einen gefälschten Glauben und das führt zu vielen geistlichen Scheingeburten, die am Sonntag Halleluja bei der Jesus Disco brüllen und hüpfen und springen. Die unzählige Scheingläubige hervorbringen, die sich nie von ihren Sünden abgewandt haben und nur deshalb zu Jesus kommen wollen, um gesegnet zu werden. Sie wollen ihr altes Wesen nicht aufgeben. Sie wollen, dass Gott ihr altes Wesen segnet. Das Wort Gottes entlarvt das folgendermaßen, 2. Petrus 1, 2, 14. Dabei haben sie Augen voller Ehebruch. Sie hören nie auf zu sündigen und lockern die unbefestigten Seelen an sich. Sie haben ein Herz, das geübt ist in Habsucht und sind Kinder des Fluchs. Diese Leute sind Brunnen ohne Wasser, Wolken vom Sturmwind getrieben und ihnen ist das Dunkel der Finsternis aufbehalten in Ewigkeit. Sie reden groß daher, haben viele Fans. Denn mit hochfahrenden, leeren Reden lockern sie durch ausschweifende fleischliche Lüste diejenigen an, die doch in Wirklichkeit hinweggeflohen waren von denen, die in die Irre gehen. Jesus speist 5.000 und ihre Familien. Jesus speist 4.000 und ihre Familien. Jesus heilt überall ihre Kranken. Und dann sagt er das Wort der Wahrheit, sagt er das Wort vom Vater und dann sagen sie, welches Zeichen tust du? Was tust du für ein Zeichen, das dich legitimiert? Und dann sagt der Herr Jesus, ein böses und ungläubiges Geschlecht fordert ein Zeichen. Also diese Scheinbekehrten, die jeden Tag Zeichen und Wunder von Gott brauchen, die sind ein böses und ungläubiges Geschlecht. Weil wir glauben durch das Wort Gottes. Der Glaube kommt aus der Verkündigung des Wortes Gottes. Der Glaube kommt nicht aus Zeichen und Wunder. Ein böses und ungläubiges Geschlecht fordert ständig Zeichen. Und die Jünger fragen den Herrn, Herr, wo er seine Endzeitrede in Matthäus 24 hält, Herr, was wird das Zeichen deiner Wiederkunft sein? Und Jesus sagt, seht zu, dass euch niemand verführe. Und dann sagt er, weil sie die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben, schickt Gott einen Geist der Verführung.
weil sie der Wahrheit nicht geglaubt haben. Und der Widersacher wird auftreten mit großen Zeichen und Wundern. Wenn du heute in der Welt bei Ungläubigen Zeichen und Wunder erlebst, dann weißt du, das ist nicht von Gott. Weil Gott legitimiert sich heute nicht mehr durch Zeichen und Wunder, sondern durch die Schrift. Das ist die Legitimation Gottes. Ja, der Heilige Geist wirkt mit Geistesgaben, aber in der Gemeinde, nicht draußen in der Welt. Wenn du glaubst, Gott möchte jetzt da am Supermarkt, an der Kasse die Frau heilen, vergiss es. So legitimiert sich Gott heute nicht mehr. Lies es im Zusammenhang. Gott hat Jesus legitimiert, wo die Schrift noch nicht vorgelegen ist. Durch Zeichen und Wunder, damit die Welt glaubt, dass er von Gott gesandt ist. Auch die Apostel. Aber wir haben das vollkommene Wort Gottes. Heute legitimiert sich Gott durch sein Wort und durch nichts anderes. Weil ein böses und ungläubiges Geschlecht fordert ein Zeichen. Der Glaube kommt aus dem Hören der Wahrheit des Wortes Gottes. Glauben wir wirklich, Gott würde es zulassen, dass so ein Verführer oder Verführter, der nur eines will, nämlich, dass ihm Gott ein möglichst bequemes und schönes Leben beschert, glauben wir wirklich, dass Gott zulassen würde, dass dieser Mensch, dieser Charakter auf ewig mit Gott Gemeinschaft hat, indem er in den Himmel kommt? Glauben wir das wirklich? Dieser Geist des Hochmuts, des Stolzes, der Auflehnung und Rebellion hat dazu geführt, dass Luzifer, der strahlendste Engelsfürst, von Gott aus dem Himmel geworfen wurde. Jesaja 14,12: Bist du vom Himmel gefallen, du Glanzstern, Sohn der Morgenröte? Wie bist du zu Boden geschmettert, Überwältiger der Nationen? Adnan.
Ja, was will unsere Natur, alte Natur? Das haben wir von Reinhold gehört. Und so ein plastisches Beispiel lesen wir auch in Galater 5. Können solche Menschen in den Himmel kommen und ewig Gemeinschaft mit Gott haben? Nein. Die, welche solche Dinge tun, das Reich Gottes nicht erben werden. Kommen nicht rein. Ja, was soll er mit denen anfangen? Er sagt, mein Sohn lebt in euch, ihr nicht mehr. Wenn einer sagt, jawohl, Vater, ich will so sein wie dein eingeborener Sohn, dann sagt er, komm in mein Reich, in den Himmel hinein. Ich habe dir den Platz vorbereitet, ich habe dir die Wohnung vorbereitet, den Thron vorbereitet und obendrauf noch die Krone. Wenn wir aber sagen, nein, ich lebe noch selber, nicht Jesus in mir, da kommen wir nicht. Und das sind so ein paar praktische Beispiele von Paulus an die Gemeinde in Galater. Er sagt, offenbar sind aber, haben wir vorhin auch gelesen, das wird offenbar wie? An den Werken des Fleisches. Das ist nur eine Aufzählung. Die Werke des Fleisches haben fast kein Ende. Da kann man jede Sekunde was anderes unternehmen an Werken des Fleisches. Ehebruch. Ja, kann ein Kind Gottes Ehe brechen? Ja, natürlich. Er ist vom Neuen geboren, er ist versiegelt mit dem Heiligen Geist, aber lebt noch in seinem jetzigen Fleisch. Da ist immer der Kampf, solange wir hier leben, ist immer der Kampf zwischen unserem Fleisch und dem Geist Gottes, der in uns ist. Da ist immer der Kampf. Wenn wir nicht sündigen können, dann gibt es den Kampf nicht mehr. Aber weil wir ihn noch sündigen können, nicht müssen, ist der Kampf da. Unzucht. Unreinheit. Zügellosigkeit. Das sind alle Charaktereigenschaften, die mit unserem Herrn Jesus Christus überhaupt nichts zu tun haben. Überhaupt nichts zu tun haben. Götzendienst. Ja, wir brauchen nicht irgendwas aus Holz oder Stein zu meißeln oder zu schnitzen und anzubeten. Wenn das Geld, wenn die Anerkennung, wenn das Loben oder Ruhm in der Welt oder Herrschaft oder Macht für uns wichtig wird und wir Knechte dieser Dinge werden, dann ist das Götzendienst. Die Liebe zum Geld ist Götzendienst. Das Geld ist völlig in Ordnung, genauso wie Brot, wie Benzin, wenn man das benutzt, um den Auftrag Gottes zu erfüllen. Das ist wunderbar. Aber wenn das Geld unser Auftraggeber sein wird, dass wir für das Geld leben, dann ist es der Mammon. Da sind wir geknechtet. Das ist Götzendienst. Aber genauso jede andere Abhängigkeit, nicht nur vom Geld. Man kann sagen, naja, ich mache das ehrenamtlich. Aber die Sehnsucht nach Ruhm und Anerkennung in der Welt ist genauso Götzendienst. Oder die Sehnsucht nach Macht zu haben, genauso Götzendienst. Die Sehnsucht, mit Gott zusammenzukommen, auf Ewigkeit, das ist Gottes Anbetung. Das ist der Gottesdienst. Das ist die himmlische Gesinnung. Zauberei. Zauberei wird oft auch in der Bibel, im Alten Testament, im Neuen Testament, auch mit den falschen Propheten in Verbindung gebracht. Warum? Weil sie etwas sehen, was die anderen nicht sehen. Aber das hat aufgehört mit den Offenbarungen. Es ist vollendet. Man kann nicht heute Offenbarungen finden, die in der Bibel nicht mehr zu finden sind. Oder empfangen, die in der Bibel nicht zu finden sind. Vor allem sogar gegensätzlich zu der Bibel. Man kann schon von Gott eine Offenbarung bekommen, aber die Offenbarung ist immer ein Hinweis auf das Wort Gottes. Dass das Wort Gottes auf einmal uns neu offenbart wird. Zusammenhänge offenbart werden. Deshalb ist das die Zauberei, nicht der Hokuspokus aus zwei Puppen vier macht. Das ist nie gemeint mit der Zauberei. In erster Linie die falschen Propheten, die immer auftreten und behaupten, jetzt haben sie wieder was von Gott empfangen, was in dem Buch, was 2000 Jahre plus X nicht enthalten ist. Feindschaft. Wir sollen jeden lieben. Wir können niemanden anfeinden. Wir können angefeindet werden, werden auch angefeindet, aber nicht. Wir begegnen das nicht mit Feindschaft, sondern mit Liebe. Streit. Einer, der streitet, wird nicht in den Himmel kommen. Ja, streiten wir nie? Doch, aber dann tu Buße. Dann ist es wieder vergeben. Aber bleibst du in dieser Charaktereigenschaft, wirst du nicht in den Himmel kommen. Ja, das ist aber schwer. Ja, deshalb sind es nur wenige. Wir haben in der Offenbarung, was wir im Moment lesen, immer vor den 12 Thronen in den Evangelien und 24 Thronen für die Ältesten, exemplarisch, und dann die große Menge vor dem Thron. Und noch viel größere Menge an Menschen. Aber das sind wenige, die auf den Thronen sitzen. Wie viel genau, wissen wir nicht. Aber sagt die Schrift durchgehend, die und die und die und die, die Menschen kommen nicht in Gottes Reich. Ohne Heiligung ist unmöglich, Gott zu sehen. Unmöglich. An wen geschrieben? An die Menschen, die den Heiligen Geist auch empfangen haben, sind vom Neuen geboren. Die sind genauso gefordert. Und deshalb finde ich wieder nochmal den Titel Glauben heißt kämpfen. Finde ich sehr gut. Eifersucht. Zorn. Da haben wir auch über Zorn geredet. Ist das göttlicher Zorn oder fleischlicher Zorn? Natürlich, Zorn als Werk des Fleisches, das ist fleischlicher Zorn. Ich bin zornig, weil jemand mich angegriffen hat persönlich. Meine Ehre leidet drunter, meine Interessen wurden beschnitten. Das ist eine Sünde. Tu Buße. Natürlich wurden deine Interessen beschnitten. Wie oft haben sie die Interessen und die Rechte unseres Herrn Jesus Christus beschnitten? Bis zur Kreuzigung. Angespuckt, geschlagen, verleumdet. Als Sektierer und als Zauberer und als Teufel und alles bezeichnet. Er war nie fleischlich zornig. Göttlich zornig, ja. Das erwartet auch uns von uns Gott. Selbstsucht. Diese Ich-Konzentriertheit. Immer ich, ich, ich. Ja, wieso ich? Ich bin doch gestorben. Ja klar, die alte Natur will das wieder nach vorne bringen. Zwietracht. Immer schauen, dass ja nicht die Leute in Frieden leben. Immer wieder versuchen, einen Keil einzutreiben. Das ist die Freude der Welt. Ja, wenn die zwei miteinander streiten, dann sind sie schwächer. Wenn sie zusammen sind, sind sie stärker. Das ist die Denkweise der Welt. Parteiungen. Auf der Seite und auf der Seite und auf der Seite. Ja, wieso bist du auf der oder anderen Seite? Ich dachte, du bist ein Botschafter hier. Das ist doch gar nicht dein Land. Wie kannst du hier Partei für die eine Partei oder auf der einen Seite oder auf der anderen Seite stehen? Natürlich dürfen wir sagen, was gut und was schlecht ist. Aber wir ergreifen keine Partei. Es sei denn, wir sind von dieser Welt. Dann müssen wir natürlich unseren Standpunkt vertreten. Aber wir haben einen Standpunkt. Und wir haben eine Heimat, das ist der Himmel. Nur für den Himmel kämpfen wir. Neid, Mord, Trunkenheit, Gelage, andere Übersetzung heißt Fresserei und dergleichen, wovon ich euch voraussage, wie ich schon zuvor gesagt habe, dass die, welche solche Dinge tun, das Reich Gottes nicht erben werden. Das ist, was unsere alte Natur andauernd will. Und wer kämpft dagegen? In erster Linie der Geist Gottes, der in uns ist. Gibt uns die Kraft, dass wir in der Lage sind zu sagen, nein, wir müssen nicht mehr die Werke des Fleisches vollziehen. Aber wir müssen immer die Entscheidung treffen. Gott nimmt uns die Entscheidung nicht ab, indem wir von Neuem geboren sind und mit seinem Heiligen Geist erfüllt und versiegelt sind und sagt, ja, es passiert nichts mehr. Nein, wir sind gefordert, genauso gehorsam zu lernen wie unser Herr Jesus Christus. Er hat an seinem Leiden gehorsam gelernt, bis zum Tod. Ja, wenn er gehorsam lernen musste, um wie viel mehr müssen wir gehorsam lernen und kämpfen?
Vielen Dank, Adnan. War wieder sehr praktisch. Dankeschön. Was will Gott? Jetzt schauen wir uns an, was Gott will. Das Gegenteil ist der Fall. Gott wird nur solche Menschen in den Himmel aufnehmen, die sich umgestalten lassen in das Ebenbild des Erstgeborenen. Jesus Christus, der Sohn Gottes, ist unser Vorbild. An ihm sollen wir uns orientieren. Nicht an den Rattenfängern von Hameln, sondern an Jesus Christus, dem fleischgewordenen Gott. Er hat es uns vorgelebt, was es heißt, sich selbst zu verleugnen, indem er seinen eigenen Willen stets untergeordnet hat. Unter den Willen seines Vaters und Gottes im Himmel. Das ist die Selbstverleugnung, von der unser Herr spricht. Vielleicht verstehen wir manches Mal nicht, was der Herr meint. Wer mir nachfolgen will, verleugne sich selbst. Das genau meint er, dass du deinen Willen unterordnest. Lukas 9, 23, er sprach aber zu allen, wenn jemand mir nachkommen will, er sagt nicht, du musst. Er sagt nicht, Sven, du musst mir nachfolgen. Nein, er sagt, wenn du mir nachfolgen willst, Sven. Ja? Wenn jemand mir nachkommen will, verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf täglich und folge mir nach. Wenn jemand mir nachkommen will, es ist freiwillig, von Herzen, aus Liebe, verleugne er sich selbst. Was bedeutet das? Du tust nicht mehr deinen Willen. Was will Gott? Was hat unser Herr, während er als Mensch unter uns lebte, erlebt? Wir erinnern uns, Geschwister, der Herr sagt, der Sohn kann nichts von sich aus tun. Nur was er den Vater im Himmel tun sieht, tut gleichermaßen der Sohn. Der Sohn redet nichts von sich aus. Nur was er dem Vater im Himmel reden hört, redet gleicherweise der Sohn. Aber wir glauben an den Glauben. Wir setzen unseren Glauben frei und dann geschieht das alles. Ja, wir können das schon. Der Sohn Gottes nicht, aber wir können das schon. Was hat unser Herr? Wir müssen auf ihn schauen. Das wollen wir lesen miteinander. Hebräer 5, 7. Der hat in den Tagen seines Fleisches sowohl bitten als auch flehen mit starkem Geschrei und Tränen. Der Sohn Gottes, Jesus Christus. Ja,
bitten als auch flehen mit starkem Geschrei und Tränen dem dargebracht, der ihn aus dem Tod erretten kann und ist um seiner Gottesfurcht willen erhört worden. Jesus Christus, der vollmächtige Sohn Gottes. Jawohl. So bildet Gott Charakter. Jesus, am Anfang war das Wort. Das Wort war bei Gott. Gott war das Wort. Und das Wort wurde Fleisch. Und er kam in der Gestalt des sündigen Fleisches. Hätte Jesus sündigen können? Ja, natürlich hätte er sündigen können. Er kam in der Gestalt des sündigen Fleisches. Natürlich hätte Jesus sündigen können. Aber er hat sich von Anfang an selbst verleugnet. Und hat gehorsam gelernt. Wir lesen es dann gleich im Vers 8, Hebräer 5, 8. Und lernte, obwohl er Gottes Sohn war, an dem, was er litt, den Gehorsam. Gott hat den Charakter dieses Erstgeborenen geformt durch Leiden. Und der Herr hat gelitten mit Geschrei und Tränen. Er hat gelitten. Und Gott formte seinen Charakter. Lies mal im 1. Mose 37 die Geschichte von dem Josef, der schlussendlich Israel errettet hat, als zweiter Mann unter dem Pharao. Lies mal diese Geschichte, wie Gott Charaktere formt. Wir haben heute das Thema, die Charakterschule Gottes. Und vollendet ist er allen, die ihm gehorchen, die Jesus Christus gehorchen, der Urheber ewigen Heils geworden.
Manche sagen, ja, wir müssen nicht mehr leiden. Wir leiden hier doch nicht. Wir leiden doch nicht. Wir leben im 21. Jahrhundert in einem wunderbaren Land. Ist Frieden, ist Freiheit. Ja. Leiden. Wir haben vorhin die Werke des Fleisches gelesen, uns angeschaut. Und da wird man auch jetzt sehen, was das Gegenteil ist. Aber ist das nicht Leiden, wenn du nicht zurückschlagen musst? Musst du nicht leiden, wenn dein Recht beschnitten wird? Wirst du nicht leiden, wenn du beleidigt wirst und nicht zurückschlägst? Hat Jesus zurückgeschlagen, als sie ihn beleidigt haben? Petrus hat bei der Gefangennahme das Schwert gezogen und das Ohr abgeschnitten von dem einen Soldaten. Da hat er wieder das Ohr geheilt. Das ist Leiden. Wenn wir nicht leiden, wird man keine Herrlichkeit haben. Wir kennen den Spruch von Reinhold Oft, was aus der Schrift mehrfach vorkommt. Ohne Leiden keine Herrlichkeit. Wenn wir nicht leiden, dann machen wir irgendwas falsch. Schlagen wir immer. Auge um Auge, Zahn um Zahn. Und wenn es geht, Auge um 10 Augen. Wenn wir es können, machen wir es. Warum nicht? Damit der andere lernt, nie wieder sowas zu tun. Das ist kein Leiden. Das ist keine Vergebung. Da fragte einer den Herrn, wie oft muss ich vergeben, wenn einer gegen mich sündigt? Einmal, zweimal, siebenmal. 70 mal 7, sagt der Herr. Unendlich. Das ist Leiden. Der andere hat keine Strafe bekommen. Der hat gesündigt gegen dich. Der ist nie bestraft worden. Da leidest du als Mensch. Aber du tust den Willen Gottes. Was will Gott? Was nicht Gott will, dieser Charakter des Satans. Wir kennen auch von der Lehrschrift die zwei charismatischsten Figuren in diesem Universum. Einmal der Luzifer und einmal der Herr Jesus Christus. Einmal mit dem edelsten Charakter, einmal mit dem verdorbensten Charakter. Diesen Charakter will er haben. Und dieser Charakter bringt Frucht. Was will der Herr, was will Gott sehen? Dass wir gute Frucht bringen. Er will gute Frucht in unserem Leben sehen. Das kennen wir auch. Und lassen wir auch beispielhaft vor unsere Augen führen. Galater 5, 22, nachdem der Apostel Paulus die Werke des Fleisches aufzählt, sagt er, die Frucht des Geistes aber ist Liebe. Das haben wir vorhin auch gesehen in Philemon, beziehungsweise auch in Galater, in Epheser. Die Liebe macht unseren Glauben wirksam. Ohne die Liebe zählt alles nichts. Freude. Ja, Freude woran? Immer dran denken, Frucht des Geistes. Wir freuen uns auf die Gemeinschaft mit Gott, mit dem Vater, mit dem Sohn und mit den Geschwistern durch den Heiligen Geist. Das ist die Gemeinschaft des Heiligen Geistes. Nur durch den Heiligen Geist haben wir die Möglichkeit, die Gemeinschaft miteinander zu haben. Und die Freude auf diese Hoffnung, die wir haben, dass wir, wenn wir hier vorbei, unsere Zeit vorbei ist, dass wir mit ihm auf Ewigkeit zusammen sein werden. Frieden. Der Frieden, den ich euch gebe, den kann keiner euch wegnehmen. Den können wir nicht vergleichen mit den Scheinfrieden in dieser Welt. Das sind alle Frucht des Geistes, alles geistlich. Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Und dann in Epheser 5 lesen wir auch nochmals über die Frucht des Geistes. In der Elberfelder Übersetzung heißt Frucht des Lichts. Im Endeffekt ist das Gleiche. Das Licht ist der Geist Gottes, das in uns ausgegossen wurde. Worin besteht die Frucht des Lichts? Besteht nämlich in lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit. Das ist die Frucht, die Gott in uns sehen will. Gute Frucht. Sagt, jetzt könnt ihr zu mir kommen. Mit eurem bösen Frucht, was soll ich mit euch anfangen? Es geht nicht. Prüft also, was dem Herrn wohlgefällig ist. Und habt keine Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis. Deckt sie vielmehr auf. Das ist auch nicht, wir dürfen die Liebe nicht falsch verstehen. Das sagt der Reinhold immer wieder. Wenn du jemanden siehst auf dem falschen Weg, aus Liebe sage ich es ihm nicht, das soll sie verlaufen irgendwo, kommt er um oder nicht, das ist mir wurscht. Aus Liebe sage ich es ihm nicht. Nein, deck sie auf. Das ist die Liebe. Deck sie auf. Was? Die unfruchtbaren Werke der Finsternis. Denn was heimlich, weil diese unfruchtbaren Werke der Finsternis werden immer heimlich gemacht. Deshalb musst du sie aufdecken. Die werden immer verschleiert. Die werden immer verschleiert. Warum? Was schändlich ist. Und unsere Aufgabe ist, wenn wir das erkannt haben, nicht zu sagen, aus Liebe lasse ich das zugedeckt. Wenn ich bei Wiegen was sehe oder ein Wiegen bei mir sieht und er liebt mich und er sieht, was ich für Übles unter meiner Decke habe, dann sage ich, schau mal, was das Wort Gottes sagt, Adnan. Und wenn ich die Wahrheit liebe, werde ich ihm danken. Wenn ich die Wahrheit nicht liebe, werde ich ihn beschimpfen. Und deshalb heißt es auch, korrigiere einen Weisen, dann wirst du Dank ernten. Korrigiere einen Toren, dann wirst du Schande ernten. Also deck sie vielmehr auf. Denn was heimlich von ihnen getan wird, ist schändlich auch nur zu sagen, nur zu erwähnen. Also er möchte Gott von uns gute Frucht sehen an uns. Und sonst lässt er uns nicht rein. Weil er will mit uns nichts anfangen dort ohne gute Frucht. Wir müssen die Charakter Jesu haben, damit wir auch neben seinem Sohn auch als die weiteren Söhne oder Töchter oder Kinder sitzen. Kann ich hier sein Sohn sitzen und lauter Banditen daneben? Halb Mafiosis, was weiß ich, was es sind. Was soll er mit denen anfangen? Nur weil sie sagen, ja, du bist der Herr. Viele sagen Herr, Herr. Da wird sagen, haut ab, weicht von mir. Ich habe euch nie gekannt. Ja, wir haben Zeichen und Wunder getan, in deinem Namen Dämonen ausgetrieben. Abhauen ins ewige Feuer. Was wollt ihr neben meinem Sohn sitzen? Seid ihr verrückt geworden oder was? Was will er noch sehen? Er will uns auf den Thronen sehen. Ja, wenn das keine Freude ist. Wir haben zu Beginn gehört, wir sind Priester und Könige, priesterliche Könige. Der königliche Priester sitzen auf den Thronen. Das ist unsere Bestimmung. Vom Anfang an hat jeden Einzelnen dafür bestimmt, auf dem Thron neben seinem Sohn sitzen zu sehen. Vor der Erschaffung der Welt ist der Name eingeschrieben. Kein einziger Name wird hinzugefügt, aber wohlgemerkt, jeder Name kann gestrichen werden. Wenn wir dabei bleiben, werden wir dort sitzen. Matthäus 19, 28 sagt der Herr, Jesus aber sprach zu ihnen, wahrlich, ich sage euch, ihr, gilt für jeden in der Gemeinde Jesu Christi, seit 2000 Jahren bis heute und überall auf der Welt, wo sie existiert. Ihr, die mir nachgefolgt seid, wer sind die Nachfolger? Die sich jeden Tag verleugnen, ihr Kreuz auf sich nehmen und ihm nachfolgen. Das sind die Nachfolger. Wer das nicht will, ist kein Nachfolger. Sitzt na, ich sitze da und du lieferst. Er liefert gar nichts. Du musst liefern. Er hat einmal geliefert sein Leben. Jetzt musst du am liefern. Na gib, gib, gib. Ich habe dir auch allen Segen gegeben. Mehr gibt's nicht. Mein Geist, der Geist des Vaters, Geist des Sohnes ist in euch jetzt. Und er lebt in euch. Und ich habe euch neu geschaffen. Ja, gib mir, gib mir. Ihr, die mir nachgefolgt seid, bei der Wiedergeburt, wenn der Menschensohn sitzen wird auf dem Thron seiner Herrlichkeit, auch sitzen. Ihr werdet dort sitzen auf 12 Thronen und richten die 12 Stämme Israels. Das sind keine geringeren Anforderungen gestellt an diese Kinder Gottes, die neben ihm auf den Thronen, neben seinem Sohn und neben sich selbst sitzen und die 12 Stämme Israels richten werden. Das sind hohe Anforderungen. Ja, wer kann sie erfüllen? Keiner. Aber er sagt, wenn du irgendwo diese Anforderung nicht erfüllen kannst, dann tu Buße. Und dann bist du wieder gerecht vor Gott. Bist genauso gerecht wie sein Sohn, der nie eine Sünde begangen hat, aber bleibt nicht da drin. Und dann lesen wir in der Offenbarung auch was Herrliches. Wer überwindet? Was überwinden? Das Fleisch. Wer überwindet, dem will ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen. Auf meinem Thron. Er sitzt auf dem Thron seines Vaters und wir sitzen auf seinem Thron. Das ist unfassbar. Also ich kann das ja nicht so einfach fassen. Also mein Herz könnte bald raushüpfen, wenn ich daran denke, vor Freude. Was ist denn das? Aber das ist nicht einfach, wenn wir unseren eigenen Willen leben wollen. Nein, nur wenn Jesus in uns lebt und nicht mehr wir selbst, dann wird das auch Realität werden. Ihr werdet mit mir auf meinem Thron sitzen, wie auch ich überwunden habe. Da sehen wir auch, wir sind seine Nachfolger, was er geschafft hat. Das ist unser Weg. Das ist kein anderer Weg. Wir müssen auch unser Fleisch überwinden. Überwunden habe und mich gesetzt habe mit meinem Vater auf seinen Thron. Ja, herrlichere Worte gibt es nicht. Glaube ich, gibt es nicht. Gibt es nicht. Das Essen wird gut schmecken nachher, aber mit diesen Worten. Herrlich, einfach. Bitte rein.
Und zum Schluss, was ich mir noch wünsche, auf dem Thron Gottes zu sitzen und dass aber neben meinem Thron der Adnan sitzt, das würde ich mir wünschen. Nicht irgendein Unsympath, Herr, lass doch den Adnan neben mir sitzen auf dem Thron. Wir kommen zum Schluss, was ist das Problem? Dann sind wir soweit durch. Unser Eigenwille ist das Problem. Unser Eigenwille ist das Problem. Unser Eigenwille der alten Natur ist das entscheidende Problem in unserer Beziehung zu Gott. Solange wir nicht willens sind, diesen Eigenwillen unter den Willen Gottes unterzuordnen, werden wir nicht mündig. Sind wir Unmündige, sind wir wie trotzige Kinder und kommen nicht in die geistliche Dimension eines neuen Lebens aus Gott. Gott hat geistliche Dimensionen für uns. Wir sollen hineinwachsen in diese geistlichen Dimensionen. Und oftmals leben auch wir als wiedergeborene Christen ein elendes Leben. Und müssen jeden Tag mit Milch irgendwie am Leben erhalten werden. Das ist schade. Komm doch hinein in die geistlichen Dimensionen unseres Herrn. Römer 1, 18. Gott lässt aber auch seinen Zorn sichtbar werden. Vom Himmel herab trifft er alle Menschen, die sich gegen Gott auflehnen. Ja, Gott will doch, dass alle Menschen gerettet werden. Ja, ja, haben wir schon aufgeklärt, gell? Gottes Zorn trifft alle Menschen, die sich gegen Gott auflehnen und so die Wahrheit mit Füßen treten. Sie führen ein Leben ohne Gott und tun, was ihm
missfällt. Wir bleiben Unmündige, werden in jedem Fall unseren ewigen Lohn verlieren, wenn wir denn wie durchs Feuer hindurch gerettet werden, wenn wir nicht verloren gehen. Die Gefahr ist groß, dass wir gar nicht wirklich von neuem geboren sind oder aber unsere Rettung wieder verlieren. 1. Petrus 4,18, wenn schon der nur mit knapper Not gerettet wird. Ja, wir glauben, du sprichst irgendeine mystische Formel und dann bist du im Himmel. Aber die Wahrheit des Wortes Gottes sagt, wenn schon der nur mit knapper Not gerettet wird, der nach Gottes Willen lebt, wie wird es erst denen ergehen, die von Gott nichts wissen wollen und seine Gebote mit Füßen treten? Verstehen wir, das ist die Wahrheit, Geschwister. Und die müssen wir zur Kenntnis nehmen. Alles andere ist Illusion. Lasst uns deshalb unserem Herrn Jesus nacheifern und aus seiner Kraft so leben, wie es Gott gefällt und letztlich uns selbst Frieden und Freude gibt. Amen. Lieber Flori, wir beenden den Gottesdienst übers Internet. Wir sagen auf Wiedersehen, Gottes Gnade und Frieden und alles Gute und freuen uns aufs nächste Mal. Und für uns tun wir jetzt Abendmahl feiern und bitten den Bernhard.
Liebe Hörerinnen und Hörer, dies war eine Botschaft von Neuformation, das christliche Werk für das Leben, Lernen und Leiten. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, von uns zu hören. Wir wünschen Ihnen, dass Sie Gott und seine Liebe und Gnade immer besser kennenlernen und dadurch Ihr Leben mehr und mehr bereichert wird. Gottes Segen.